Diciamo che quindi zusammen.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Wir lesen aus der Bhagavad Gita, wie sie ist, von Srimad Bhagavatam Swami Srila Prabhupada. Auf vielen Dank. Aus dem 9. Kapitel, Vers 34. Die meisten von euch, die Bhagavad Gita gelesen haben, werden diesen Vers kennen. Man mana bhava mat bhakto, mat yajimam namaskuru, mam evas yasi yukt vaivam, atmana mat parayana. Beschäftige deinen Geist immer damit, an mich zu denken. Werde mein Geweihter. Erweise mir deine Ehrerbietungen und verehre mich. Wenn du auf diese Weise völlig in mich versunken bist, wirst du mit Gewissheit zu mir kommen. Die Erläuterung von Srila Prabhupada ist etwas länger, aber ich möchte sie gerne lesen, weil sie ist sehr wichtig und sie ist sehr schön. Erläuterung. In diesem Vers wird eindeutig darauf hingewiesen, dass Krishna-Bewusstsein das einzige Mittel ist, um aus der Gewalt der verunreinigten materiellen Welt befreit zu werden. Manchmal verdrehen skrupellose Kommentatoren die Bedeutung dessen, was hier klar gesagt wird, dass nämlich aller hingebungsvoller Dienst Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, dargebracht werden sollte. Aber leider verwirren skrupellose Kommentatoren den Leser mit Interpretationen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Solche Kommentatoren wissen nicht, dass zwischen Krishnas Geist und Krishna kein Unterschied besteht. Krishna ist kein gewöhnlicher Mensch. Er ist die absolute Wahrheit. Sein Körper, sein Geist und er selbst sind eins und absolut. Im Kurma Purana, das von Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami in seinen Anubhasya-Erläuterungen zum Chaitanya Charitamrita zitiert wird, heißt es Deha Dehi Vibedo Yamneshvare Vidyati Kvachit. Dies bedeutet, dass zwischen dem Selbst und dem Körper Krishnas, dem höchsten Herrn, kein Unterschied besteht. Weil aber die Kommentatoren die Wissenschaft von Krishna nicht kennen, verbergen sie Krishna und trennen seine Persönlichkeit von seinem Geist und seinem Körper. Obwohl dies von grober Unwissenheit über die Wissenschaft von Krishna zeugt, gibt es Kommentatoren, die aus solcher Irreführung der Menschen Profit schlagen. Es gibt dämonische Menschen, die ebenfalls an Krishna denken, ihn jedoch beneiden, wie zum Beispiel König Kamsa, Krishnas Onkel. Auch er dachte fortwährend an Krishna, aber er sah in Krishna seinen Feind. Er war ständig voller Angst, da er nicht wusste, wann Krishna kommen würde, um ihn zu töten. Ein solches Bewusstsein wird uns nicht helfen. Man sollte in liebevoller Hingabe an Krishna denken. Das ist Bhakti. Man sollte sein Wissen über Krishna ständig weiterentwickeln, und zwar in einer wohlgesinnten Haltung. Dies muss man von einem echten Lehrer lernen. Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Und wie wir bereits mehrfach erklärt haben, ist sein Körper nicht materiell, sondern ewig, glückselig und voller Wissen, Sachit Ananda Vigraha. Auf diese Weise über Krishna zu sprechen, wird einem helfen, ein Gottgeweihter zu werden. Der Versuch, Krishna auf andere Weise zu verstehen, indem man von einer falschen Quelle hört, wird sich als nutzlos erweisen. Man sollte daher seinen Geist auf die ewige, ursprüngliche Gestalt Krishnas richten und Krishna verehren mit der festen Überzeugung im Herzen, dass er der Höchste ist. In Indien gibt es Hunderttausende von Krishna-Tempeln, wo hingebungsvoller Dienst praktiziert wird. Bei dieser Art der Verehrung muss man Krishna seine Ehrerbietungen erweisen. Man sollte sich vor der Bildgestalt verbeugen und seinen Geist, seinen Körper, seine Tätigkeiten, kurzum alles, in Krishnas Dienst stellen. So wird man in der Lage sein, sich ohne Abweichung völlig in Krishna zu versenken. Dies wird einem helfen, nach Krishna Loka zu gelangen. Man sollte sich nicht von skrupellosen Kommentatoren irreführen lassen. Man muss sich in den 9 verschiedenen Vorgängen des hingebungsvollen Dienstes beschäftigen. Angefangen mit Hören und Chanten über Krishna. Reiner hingebungsvoller Dienst ist das höchste Gut der menschlichen Gesellschaft. Im 7. und 8. Kapitel der Bhagavad Gita hat der Herr reinen hingebungsvollen Dienst erklärt, der frei von spekulativem Wissen, mystischem Yoga und fruchtbringenden Handlungen ist. Diejenigen, die nicht vollkommen geläutert sind, mögen sich zu verschiedenen Aspekten des Herrn, wie dem unpersönlichen Brahmajyoti oder dem lokalisierten Paramatma hingezogen fühlen. Doch ein reiner Gottgeweihter wendet sich direkt dem Dienst des höchsten Herrn zu. Es gibt ein schönes Gedicht über Krishna, in dem es heißt, dass jeder, der die Halbgötter verehrt, äußerst unintelligent ist und niemals die höchste Belohnung Krishnas erlangen kann. Der Gottgeweihte mag zu Beginn manchmal den Standard nicht einhalten können und zu Fall kommen. Aber man sollte ihn nichtsdestoweniger höher einstufen als alle Philosophen und Yogis. Wer sich ständig im Krishna-Bewusstsein betätigt, sollte als vollkommen Heiliger angesehen werden. Seine unbeabsichtigten Abweichungen vom hingebungsvollen Dienst werden nachlassen und schon bald wird er ohne Zweifel die Stufe vollendeter Vollkommenheit erreichen. Für den reinen Gottgeweihten besteht im Grunde keine Gefahr, zu Fall zu kommen, denn der höchste Herr kümmert sich persönlich um seine reinen Geweihten. Deshalb sollte ein intelligenter Mensch unmittelbar den Vorgang des Krishna-Bewusstseins aufnehmen und glücklich in der materiellen Welt leben. Ihm wird letztlich Krishnas höchste Belohnung zuteil werden. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 9. Kapitel der Srimad Bhagavad Gita mit dem Titel Das vertraulichste Wissen. Noch einmal der Vers. Man mana bhava mak bhakto man yachimam namaskurum mam evas yavi yuktvaivam admana mat parayana. Beschäftige deinen Geist immer damit, an mich zu denken. Werde mein Geweihter. Erweise mir deine Ehrerbietungen und verehre mich. Wenn du auf diese Weise völlig in mich versunken bist, wirst du mit Gewissheit zu mir kommen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Ja, das Thema des heutigen Tages wurde angekündigt als die Kraft des heiligen Namens, und da möchte ich am liebsten gerne drüber sprechen, auch wenn ich eigentlich überhaupt nicht qualifizierter bin, drüber zu sprechen. Aber ich habe Gott sei Dank einen wunderbaren spirituellen Meister in meinem Leben gefunden, der diese Qualifikation besitzt, über den heiligen Namen zu sprechen und dort auch sehr viel schon geschrieben hat. Und zur Inspiration möchte ich ein paar Zitate vorlesen aus einem Buch, was Satchinandan Swami mal geschrieben hat, der Nektar-Ozean des heiligen Namens. Dort sind Passagen aus vielen Puranas und Upanishaden und von den verschiedenen Acharyas zusammengestellt, die eben über die Kraft des heiligen Namens sprechen. Das möchte ich zu Anfang machen, um uns einzustimmen, dass wir diesen heiligen Namen eben nicht unterschätzen sollten. Das ist nicht nur irgendein Mantra, er wird als der Maha-Mantra in Indien bezeichnet, in dem, was das indische Subkontinent ist. Und so hat ihn Srila Prabhupada auch in die westliche Welt getragen, als den großen Mantra der Befreiung. Das ist ein Mantra, mit dem wir, wenn wir ihn rein chanten, eine Beziehung zum höchsten Herrn aufbauen können, Hare Krishna. Und indem sich die höchste Persönlichkeit Gottes uns direkt offenbaren kann. Deshalb sollten wir diesen heiligen Namen ganz tief in unser Herz aufnehmen. Das erste ist etwas von Bhaktivinoda Thakur. Er schreibt, es gibt kein Wissen, das so rein ist wie der heilige Name. Und es gibt kein Gelübde, das so mächtig ist wie der heilige Name. Es gibt keine Meditation, die so wirkungsvoll ist wie der heilige Name. Und es gibt nichts zu erreichen, das besser wäre als das, was man durch den heiligen Namen erhält. Es gibt keine größere Entsagung als das Chanten der heiligen Namen. Und es gibt keinen größeren Frieden als den, den man durch den heiligen Namen erfährt. In dieser Welt gibt es keine frommere Handlung, als den heiligen Namen anzunehmen. Und es gibt kein erstrebenswerteres Ziel, als dasjenige, das man durch den heiligen Namen erreicht. Denn durch ihn erlangt man die höchste Befreiung, den höchsten Bestimmungsort und den höchsten Frieden. Ich lese hier weiter. Srila Prabhupada sagt, die transzendentale Schwingung, die durch das Chanten von Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, die dadurch entsteht, ist die erhabene Methode, unser transzendentales Bewusstsein wiederzubeleben. Das heißt, wir sind ursprünglich transzendental. Wir haben ein transzendentales Bewusstsein. Das sind wir. Wir sind dieses transzendentale Bewusstsein, was momentan von verschiedenen Schichten der groben und feinen Elemente bedeckt ist. Wir sind aber nicht diese groben und feinen Elemente. Wir sind das Bewusstsein, der Geist da drin. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, ist der transzendentale Vorgang, sagt Srila Prabhupada, dieses ursprüngliche Bewusstsein wiederzubeleben. Indem wir diese transzendentale Schwingung chanten, können wir alle unheilbringenden Dinge in unserem Herzen fortwaschen. Das Grundprinzip all dieser unglücklichen Dinge ist das falsche Bewusstsein, dass wir selber glauben, der Herr dessen zu sein. Krishna-Bewusstsein ist keine künstliche Beeinflussung des Geistes, sagt er. Und Srila Prabhupada erklärt auch die einzelnen Namen des 16-silbigen Mantras. Es gibt ja viele Traditionen, die da in ganz viele Details reingehen, aber wir verlassen uns darauf, was Srila Prabhupada uns an Wissen gibt. Das ist für unsere Stufe unseres Bewusstseins, glaube ich, wichtig, dass wir nicht versuchen, irgendwie eine Leiter zu erklimmen, die vielleicht zu hoch für uns ist. Wir haben Krishna vielleicht noch nicht so weit realisiert, dass wir uns nicht mit zu tiefen Themen schaffen sollten, sondern was Srila Prabhupada uns hier gibt, ist essentiell und ist die Grundlage für ein gutes Wachstum in Krishna-Bewusstsein. Das Wort Hara ist eine Anredeform der Energie des Herrn. Und die Worte Krishna und Ram sind Anredeformen des Herrn selbst. Sowohl Krishna als auch Ram bedeuten die höchste Freude. Und Hara ist die höchste Freudenenergie. Diese drei Worte sind die transzendentalen Samen des Mahamantras. Das Chanten ist ein spiritueller Anruf des Herrn und seiner Energien, die bedingte Seele uns zu beschützen. Dieses Chanten, das ist ein schöner Satz, den kennen viele bestimmt auch, ist genau wie das Weinen eines Kindes nach seiner Mutter. So sollten wir chanten. Wie das Weinen eines Kindes. Das schreit einfach nach der Mutter. Und die Mutter ist immer da. Die Mutter ist für das Kind da. Und so ist Krishna für uns auch da. Wenn wir ernsthaft chanten, würden wir Krishna erfahren können. Kein anderes Mittel spiritueller Erkenntnis ist in diesem Zeitalter des Streites und der Heuchelei so wirksam wie das Chanten des Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wunderbar, wie ihr chantet. Krishna ist in euch, ist bei euch. Und jetzt hier weitere Zitate aus dem Padma Purana unter anderem. Der heilige Name ist transzendental glückselig. Er erteilt alle spirituellen Segnungen, denn er ist Krishna selbst, das Behältnis aller Freude. Krishnas Name ist vollkommen und er ist die Gestalt aller transzendentalen Wohlgeschmäcker. Der heilige Name ist unter keinen Umständen materiell. Und er wird nicht weniger mächtig als, und er ist nicht weniger mächtig als Krishna selbst. Der Grund hierfür ist, dass der Name Krishna und Krishna selbst identisch sind. Das heißt, wenn wir Krishna sagen oder Hare Krishna, dann ist das direkt, die direkte Energie Krishnas, mit der wir uns verbinden. Es ist direkt Krishna, der auf unserer Zunge, in unserem Herzen, in unserem gesamten Bewusstsein ist. Wir sind uns dessen vielleicht noch nicht bewusst, aber je mehr wir uns darüber bewusst werden, umso mehr können wir in diese Verbindung zu Krishna dabei eintauchen. Noch ein weiteres Zitat aus dem Vidagdha Madhava von Rupa Goswami. Wenn der heilige Name Krishnas gechantet wird, scheint er im Mund zu tanzen und wir wünschen uns dann viele Münder. Und Jiva Goswami schreibt in Bhakti Sandarbha, das Chanten des heiligen Namens ist das wichtigste Mittel, um Liebe zu Gott zu erlangen. Dieses Chanten ist weder von irgendwelchen Hilfsmitteln noch von der Abstammung aus einer guten Familie abhängig. Wer demütig und bescheiden ist, lenkt Krishnas Aufmerksamkeit auf sich. Das ist das Urteil aller Veden. Deswegen ist es im Zeitalter des Kali für jemanden, der sehr demütig und bescheiden wird, leicht, die Lotusfüße Krishnas zu erreichen. Dadurch hat man alle großen Opfer ausgeführt und sich allen Bußen und Härten unterzogen. Denn wenn man ekstatische Liebe zu Gott entwickelt, erreicht man die höchste Vollkommenheit des Lebens. Und im Brihana Radia Purana, den Vers kennen viele von euch bestimmt auch, Harayaname, 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 Vakevalam, Kalaunas, Devanas, Devanas, Devagatir, Anyata. Im gegenwärtigen Zeitalter des Kali gibt es keine andere Möglichkeit, keine andere Möglichkeit, keine andere Möglichkeit für spirituellen Fortschritt, als den heiligen Namen, den heiligen Namen, den heiligen Namen des Herrn zu chanten. Ist schön, ne? So wie wir in allen Religionen geheiligt werden, dein Name, heißt es ja auch in der Christentum. Die Muslime chanten die 100 oder 99 Namen Allahs. Das sind alles genau die gleichen Gebete. Krishna Bhusan hat vielleicht noch ein paar Details, die wir in anderen Religionen nicht finden, aber in anderen großen Religionen kennen diese Vorgänge. Und in der Kali Satarana Upanishad gibt es eine Geschichte, wo Narada Muni mit Brahma, seinem Vater, spricht. Dort heißt es, Narada Muni fragte Brahma, wie können die gefallenen Menschen des Kali-Yuga befreit werden? Brahma antwortete, dieses ist das eigentliche Geheimnis aller vedischen Schriften. Durch das du den unglückseligen Ozean des Kali-Yuga überqueren kannst, einfach durch das Chanten der Namen der höchsten Persönlichkeit Gottes Narayans, werden in diesem Kali-Yuga die Sünden der Menschen gereinigt. Narada fragte, welcher Name ist das? Darauf antwortete Brahma, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wunderbar. Diese 16 Namen aus 32 Silben zusammengesetzt sind das einzige Mittel, den üblen Einflüssen des Kali-Yuga entgegenzuwirken. Nachdem man die gesamte vedische Literatur durchforscht hat, kann man keine Methode der Religion finden, die für dieses Zeitalter geeigneter ist als das Chanten von Hare Krishna. Auf diese Weise zerstört der Maha-Mantra die materielle Bedeckung des Lebewesens. Und hier, also ich habe hier noch ein paar schöne Zitate. Ich hoffe, es stört euch nicht, nervt euch nicht, dass ich jetzt hier so viel vorlese. Aber das kann ich ja nicht euch wiedergeben. Das sind wirklich die Aussagen der vedischen Schriften und der Acharyas. Und da kann ich nichts hinzufügen, außer meinen paar kleinen Worte daneben. Weil das ist, Sanatana Goswami schreibt noch dazu, wenn ein Lebewesen diesen heiligen Namen aus dem einen oder anderen Grund auch nur einmal ausspricht, gewährt ihm der heilige Name Befreiung. Darauf gehe ich nachher noch in einer anderen Geschichte drauf ein. Nur das einmalige Chanten des heiligen Namens reicht aus, dass die Lebewesen Befreiung bekommen. Dass sie dann wirklich schon rausgezogen werden aus diesem. Das heißt sogar in einigen Geschichten, selbst wenn der heilige Name unbewusst oder wenn man sich da ein bisschen lustig macht, aber trotzdem Krishna sagt, oder wenn man unaufmerksam ist, selbst das hilft den Lebewesen, im Grunde genommen schon auf dem Pfad der Befreiung zu wandeln. Und im Brihat Vishnu Purana heißt es, einfach durch das Chanten eines heiligen Namens Haris kann ein sündhafter Mensch die Reaktion auf mehr Sünden aufheben, als er in der Lage ist zu begehen. So, das ist intensiv, ne? Wenn man sich das vorstellt. Wir Menschen hier in der restlichen Welt, wir sind alle, also ich kann jetzt von mir sprechen, ich möchte nicht über euch sprechen, das möchte ich mir nicht anmaßen, aber ich halte mich nicht für eine reine Seele. Ich bin ein Lebewesen, was durch viel Gnade und Zufall das Krishna-Bewusstsein kennenlernen durfte und so diesen Vorgang der Reinigung versucht, auch ernsthaft aufzunehmen. Aber ich bin ein Sünder. Ich mache so viel Unfug. Immer noch, mein Geist ist immer noch nicht frei davon. Und was habe ich in der Vergangenheit alles gemacht? So, aber das Chanten, das garantiert mir, dass diese Sünden getilgt werden. Und das ist ein Anker, an dem man sich festhalten darf. Das ist das große Geschenk, was wir bekommen von Srila Prabhupada. Dass wir ein Boot haben, was durch den Ozean der Unwissenheit uns führt. Das heißt hier auch noch im Brihad Vishnu Sahasranam Stotra, ne? Da es so viele Namen Gottes gibt, stellt sich die Frage, welchen Namen man chanten sollte. Shiva erklärte seiner Frau Durga, das wird auch irgendwie gerade gesagt, ich chante den Namen Ram und genieße diesen schönen Klang. Dieser heilige Name Sri Ramachandras ist 1000 heiligen Namen Sri Vishnus ebenbürtig. Also dreimal Ram zu sagen, ist so viel, als wenn wir 1000-mal Vishnu sagen würden. Und im Brahmananda Purana wird dazu gefügt, die frommen Ergebnisse, die man aus dem dreimaligen Chanten der 1000 heiligen Namen Vishnus erreicht, kann man bekommen, wenn man nur einmal den heiligen Namen Krishnas wiederholt. Also Krishna ist noch viel potenter, dieser Name, den auszusprechen. Und das ist noch etwas, was Chaitanya Mahaprabhu gesagt hat. Ein erstklassiger Vaishnava ist der, dessen bloße Gegenwart andere dazu bringt, den heiligen Namen Krishnas zu chanten. Und wenn wir uns das Beispiel von Srila Prabhupada angucken, einfach durch seine Gegenwart hat er Tausende von Menschen dazu inspiriert. Also diese ganze Hippie-Bewegung in den USA, aber nicht nur dort. Er ist ja durch die ganze Welt gereist, überall die Menschen zu animieren, Hare Krishna zu chanten. Das ist die Qualität eines erstklassigen Vaishnavas. Und es wird dann weiter gesagt, man sollte versuchen, aber nicht den heiligen Namen nach eigenen Vorstellungen zu interpretieren. Deshalb sagte ich am Anfang, ich habe ihn noch nicht realisiert. Ich weiß gar nicht, was da für eine Kraft wahrscheinlich dahinter steckt. Also vielleicht ein bisschen Erfahrung, hat jeder von euch. Aber ich habe dadurch noch nicht hundertprozentig Krishna realisiert. Das kommt aber im Namen. Aber wir sollten nicht anfangen, selber irgendwelche Interpretationen aufzugeben, sondern wir sollten uns an das halten, was uns die Acharyas und Srila Prabhupada überliefert haben. Zum Beispiel in der Bedeutung der einzelnen Namen Hara, Rama, Krishna. Dass wir nicht anfangen, oh ja, das könnte noch dies oder jenes bedeuten. Nein, wir sollten uns an die Parampara halten, die uns dieses Wissen gegeben hat. Ansonsten sind wir verloren. Einfach mal anfangen, ja, da kann ich ja auch irgendwas anderes chanten. Und dann babbelt man da irgendwas, das bringt nichts. So kommen wir nicht weiter. Krishna bedeutet allanziehend. Die Silbe Krish stellt den allanziehenden Aspekt des Herrn dar und nah kommt aus dem Wort Ananda. Und heißt spirituelle Freude. Somit enthält Krishna den attraktivsten und freudvollsten Aspekt Gottes, heißt es hier. Ne? Und es gibt noch aus dem Nirukti-Wörterbuch, so hat Srila Prabhupada das mal erklärt, gibt es auch noch eine weitere Erklärung, dass die Vorsilbe Krish wird dort als die gesamte Existenz bezeichnet, in diesem altindischen Sanskrit-Wörterbuch. Na heißt beenden. So heißt das sozusagen. Krishna bedeutet also auch jemand, der Geburt und Tod beendet. Wenn wir darüber meditieren, ist es eben ein anderer Aspekt, der in diesem heiligen Namen auch unter anderem vorkommt. Hare Krishna. Ja, sehr schön, dich zu sehen. Und es wird hier noch weitergegangen. Der heilige Name enthält allerdings auch noch eine andere Persönlichkeit, die selbst im Srimad Bhagavatam nicht auftritt. Die meisten von euch werden wissen, wovon die Rede ist. Als Shukadev Goswami das Srimad Bhagavatam rezitierte, vermied er es, den Namen dieser Persönlichkeit auszusprechen. Gemeint ist Srimati Radharani, weil die Vorsilbe Hara oder Hare ist der Vokativ von Hara, ne, diejenige, die Krishna eben liebt, ist. Und das ist eben Srimati Radharani. So, ne? Und so ist in dem Ra da eben auch Radharani in dem Mahamantra mit enthalten, die Freudenenergie, die höchste Ladini Shakti. Und dann kennen viele von euch bestimmt auch das Shikshastakam von Chaitanya Mahaprabhu. Haben bestimmt schon viele von euch mal darüber gehört und bestimmt auch schon mal selber gehört. Und es gibt ja diesen ersten schönen Vers, Chetodatpanam Matam Bhava Matva Maha Davakni Nirvapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidya Vadu Jivanam. Anandam Buddhivardhanam Pratipadam Purnam Ritasvanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Und dieser Vers beschreibt im Grunde genommen eben auch, was der heilige Name zu tun vermag. Cheto Darpanam Marjanam, das ist der Spiegel des Herzens. Cheta ist das Chitta, das Herz. Und Cheto Darpanam Marjanam, das Chanten, reinigt den Spiegel unseres Herzens. Warum? Der Spiegel ist eigentlich der Ausdruck der Seele. Nur der ist momentan von diesen ganzen materiellen Elementen wie von Staubschichten bedeckt. Und so kann dieser Spiegel nicht glänzen. So kann sich die Seele nicht zum Ausdruck bringen. Und das Chanten, das reinigt diesen Spiegel des Herzens, sodass wir uns als Seele wiedererkennen und unsere Beziehung zu Krishna dadurch wiedererkennen können. Bhavama Dhavagni Nirvapanam. Das Chanten löscht den gewaltigen Waldbrand des leidvollen materiellen Daseins. Dieses materielle Dasein ist von Leiden durchdrungen, das kann man eindeutig sagen. Oder findet jemand, dass diese materielle Welt toll ist und nett ist immer? Gibt vielleicht hier und da mal ein paar nette Momente. Aber es ist sehr viel Leid verbunden, wenn man sich damit identifiziert. Die Menschen leiden, die Lebewesen leiden, sie sterben. Sie müssen ihre Körper aufgeben zumindest. Es ist leidvoll. So. Und das Chanten löscht den gewaltigen Waldbrand des leidvollen materiellen Daseins. Wenn wir chanten, dann steigen wir darüber, dann leiden wir nicht mehr. Das Chanten gleicht dem kühlenden Mondschein, der den weißen Lotus des Glückes erblühen lässt, heißt es hier. Shreya Kairava Chandrika Vitaka. Vidya Vadu Jivanam. Das Chanten ist das Leben und die Seele allen Wissens. Ananda Ambudhi Vadanam. Das Chanten lässt den Ozean transzendentaler Glückseligkeit anschwellen. Also das Chanten wird unsere Glückseligkeit immer nur noch erhöhen. Es wird immer mehr und immer mehr. Je mehr wir chanten, umso mehr Glück werden wir erleben. Pratipadam Purna Amrita Asvadanam. Das Chanten vermittelt uns bei jedem Schritt einen Geschmack des vollkommenen Nektars. Sarvatma Snapanam. Das Chanten hat eine kühlende, erquickelnde Wirkung auf jedermann. Das haben bestimmt auch schon alle erleben dürfen. Wenn ihr chantet, dass ihr einfach glücklich innerlich seid, zufrieden seid und entspannt seid. Darf ich mal fragen, wer von euch chantet regelmäßig die heiligen Namen? Das ist eine persönliche Sache, wenn ihr nicht antworten wollt, ist das völlig legitim. Aber ich sehe, dass viele von euch eben wirklich regelmäßig die heiligen Namen chanten. Ich kann es nur jedem anraten, nehmt euch die Zeit dafür. Nehmt euch die Zeit, wunderbar. Nehmt euch die Zeit am besten morgens und chantet für Krishna. Chantet mit, es heißt Sambandha, mit einem Gefühl der Verbindung. Das ist ganz wichtig, dass wir uns Krishna anvertrauen dabei, wenn wir chanten. Eben als wir gesungen haben, habe ich so das starke Gefühl, weil wir haben ja sehr leise angefangen, auch schon in ihrem Kirtan. Es war so sehr ruhig und ich habe gesehen, so ein bisschen rumgeguckt und die Augen der von euch, die Votis waren geschlossen und ich habe so gemerkt, ihr absorbiert euch in das Singen. Das ist sehr schön. Das ist genau die richtige Haltung, wirklich zuzuhören, was wir dort hören und sich dann vertiefen. Ne? So, ich will jetzt noch ein paar andere Sachen auch zum heiligen Namen weitersagen. Ich will vor allem nachher noch eine Geschichte erzählen. Ich bin der Geschichtenerzähler hier, so kennen mich die meisten. Und zwar... Es gibt ja auch verschiedene Arten von Chanten und verschiedene Ebenen der Verwirklichung. Und ich davon es gab einen Devoti namens Ramachandra Khan, der mit seinem Sohn regelmäßig in Jagannath Puri Lord Chaitanya besucht hatte. So als Lord Chaitanya in Jagannath Puri in seinem Sanyasstand lebte, bekam er regelmäßig Besuch von all seinen alten Freunden aus Bengal. Und der Ramachandra Khan gehörte ebenso dazu. Und eines Tages kam er mal zu ihm mit seinem Sohn und fragte, wer ist ein reiner Gottgeweihter? Und Chaitanya Mahaprabhu antwortete, derjenige, der einmal Krishna sagt. Okay. Reiner Gottgeweihter. Im nächsten Jahr kam er wieder mit seinem Sohn zu Chaitanya Mahaprabhu und stellte wieder die gleiche Frage. Und Chaitanyas Antwort war, derjenige, der ununterbrochen den heiligen Namen spricht, ist ein reiner Gottgeweihter. Okay, das ist eine etwas andere Antwort als die erste, aber ich nehme sie auf alle Fälle an und akzeptiere das. Im dritten Jahr kam er wieder zu Chaitanya Mahaprabhu nach Puri und fragte die gleiche Frage wieder. Und Chaitanya sagte, derjenige, das hatten wir eben schon gelesen, der durch seine bloße Anwesenheit alle anderen Lebewesen dazu inspiriert, die heiligen Namen zu chanten, ist mein reiner Gottgeweihter. Und alle Antworten sind richtig. Kann ich sagen, na, er hat seine Meinung sich geändert, so ja, kann ja passieren im Laufe der Zeit, dass er schon mal Chaitanya was dazugelernt hat. Nein, alle Antworten sind richtig. Es bezieht sich einfach auf die verschiedenen Ebenen unserer Verwirklichung. Und wenn wir noch am Anfang sind, dann haben wir vielleicht noch nicht so viele Verwirklichungen von Krishna, das macht aber nichts. Wir sind trotzdem im Handgepäck Krishnas dabei oder an seinen Lotusfüßen und dürfen Fortschritt machen, damit wir eben auf eine höhere Ebene des Krishna-Bewusstseins kommen, bis wir vielleicht irgendwann auf eine höhere Ebene kommen. Wir haben jetzt schon eine Prabhupada neben uns sitzen, der ist ja hier. Und er hatte diese höchste Ebene erreicht, er hat sie nicht nach außen vielleicht gezeigt, aber er hatte diese höchste Liebe für Krishna einfach in seinem Herzen und konnte durch seine bloße Anwesenheit alle anderen Lebewesen dazu inspirieren, Hare Krishna zu chanten. Und das ist das Symptom, was Chaitanya Mahaprabhu hier beschreibt. Das sollten wir als Ausgangspunkt nehmen, dass Srila Prabhupada ein reiner Gottgeweihter war. Wir können spekulieren, aber wir sehen solche Aussagen, die wir vergleichen mit den Heiligen Schriften, und dann können wir daraus deduktiv ableiten, dass das Symptom eines reinen Gottgeweihten ist. Ich kann das nicht erkennen, ich kann nicht in eure Herzen reingucken, oh, das ist ein reiner Gottgeweihter und der ist noch nicht. Ich kann das, ich habe diesen Adhikar nicht, diese Bemächtigung nicht. Aber wenn wir genau solche Fakten zu gerade ziehen, dann können wir das sehen. Ich möchte jetzt noch eine Geschichte aus dem Srimad Bhagavatam. Ich lese sie nicht vor, ich erzähle sie. Die meisten von euch werden diese Geschichte auch kennen. Die handelt auch von der Kraft des heiligen Namens. Wer kennt die Geschichte von Ajamil? Oh, die meisten. Super, wunderbar. Die Geschichte von Ajamil ist nämlich ein sehr schöner Ausdruck dafür, was der heilige Name eben tun kann. Du kennst bestimmt auch die Geschichte von Ajamil, ne? Nee. Nein, du kennst dich. Oh, dann wird das dir gefallen. Das wird dir bestimmt gefallen. So ein paar Stellen hier in einer Compilation mal so angestrichen. Und zwar Ajamil war ein junger Mann, der aus einer Brahmana-Familie kam und die besten Eigenschaften eigentlich mitgebracht hatte. Aus einem sehr guten Hause, er war sehr bescheiden, sehr demütig, er hatte die Veden studiert, er hat seinem spirituellen Meister gedient und seiner Familie, seinen Eltern gedient, und er war wirklich auf einer sehr hohen spirituellen Ebene angelangt. Die haben einen Narayan-Shila gehabt, den sie verehrt haben. Das heißt, er hatte hingebungsvollen Dienst schon ausgeführt. Eines Abends oder eines Tags bat sein Vater ihm nochmal Wasser zu holen. Oder ein paar Blumen und Wasser und verschiedene Artikel für eine Verehrungszeremonie. Und so ging er durchs Dorf in den Waldrand und sah auf einer Straße einen betrunkenen Shudra, der eine Prostituierte umklammerte und die machten dort Dinge, die wir jetzt nicht weiter beschreiben wollen. Ajamil versuchte das nicht zu sehen und ging weiter, aber dieser kurze Augenblick, diese kurze Gemeinschaft hat dafür gesorgt, dass sein Herz verunreinigt wurde, dass Lust in seinem Herzen aufkam, und das ist etwas, das kann halt passieren. Ich bin da nicht frei von, das, also man muss wirklich dann sich anstrengend sagen, nein, ich möchte es nicht. Hare Krishna, Hare Krishna. Das eben genau solche Einflüsse sind einfach da in der Welt. Die gab es vor tausenden von Jahren schon. Die Menschen waren vielleicht reiner, aber trotzdem gab es diese negativen Einflüsse. Und Ajamil ist dem auch anheimgefallen. Ja. Und so hat er im Laufe der nächsten Jahre alle brahminischen Tätigkeiten aufgegeben. Er hat sogar geguckt, dass er die Erbschaft seiner Eltern, die er bekommen hatte, dafür nutzt, um diese Prostituierte zu heiraten. Und seine wunderschöne Frau, die auch aus einer Brahmana-Familie kam, der immer mehr vernachlässigt, und irgendwann war die Erbschaft aufgebraucht. Das ganze Geld war weg. Und dann musste Ajamil anfangen, die Bedürfnisse seiner neuen Frau zu decken. Und er wurde wirklich zum Verbrecher. Er begann zu stehlen, Leute zu erpressen mit Gewalt, und hat ganz viele unschöne Dinge getan, um eben seiner prostituierten Frau dienlich zu sein. Und sie bekam 10 Kinder, heißt es sogar. Er hatte mit dieser Frau 10 Kinder. Und das letzte Kind, das jüngste Kind, er war schon sehr alt, das hieß Narayan. Er hat diesem Kind den Namen Narayan gegeben. Es wird gesagt, dass das eine Art göttliche Inspiration war, dass er seinem Kind den Namen Vishnus geben sollte, Narayan. So, er war sich dessen natürlich nicht bewusst in dem Augenblick. Und so kam es, dass Ajamil halt älter wurde und immer schwächer wurde und plötzlich nahe dem Tod war. Und plötzlich kamen da 3 Yamadutas. Yamadutas, wer das nicht weiß, das sind die Nachfolger von Yamaraj. Yamaraj ist der Herr des Todes. Yamaraj ist neben Brahma und einigen wenigen eines der großen Lebewesen in dieser Welt, die eben in die Zukunft, in die Vergangenheit, in die Gegenwart gucken können und ganz gewisse Zusammenhänge verstehen. Es gibt nur ganz, ganz wenige Persönlichkeiten, die dazu in der Lage sind. Und Yamaraj gehört dazu. Der kann mental sich auf jedes Lebewesen, auf uns alle, auf jedes Lebewesen konzentrieren und weiß ganz genau, was wir getan haben, warum wir jetzt in diesen Körpern sind. Also Yamaraj ist da einer der ganz, ganz großen Halbgötter, die letztendlich dafür da sind, wenn wir sterben, dass wir einen neuen Körper bekommen. Und so kamen eben diese Yamadutas, das sind dann die Lebewesen, die Yamaraj helfen, dann die einzelnen Seelen oder die feindschaftlichen Körper mit den Seelen in diese sogenannten höllischen Planeten zu bringen. Und so wollten die Yamadutas Ajamil eben abholen. Und er sah diese 3 Gestalten und fing an, nach seinem Sohn zu rufen. Narayan, Narayan, ich sterbe! Und so, er hatte Angst bekommen. In dem Augenblick, wo er Narayan rief, wer kam da? Die Vishnu-Dutas. Das sind die beigesellten Vishnus aus der spirituellen Welt, die eben hier in dieser materiellen Welt auch ein bisschen regulierend helfen, wenn es sein muss. Und dann begann auf einmal eine Diskussion zwischen den Yamadutas und den Vishnu-Dutas. Das ist sehr spannend, das wird hier sehr schön ausgeführt, wie die versuchten philosophisch zu sprechen. Diese Yamadutas, die sehen richtig schrecklich aus, ja, so mit großen Augen, großen Zähnen. Die sehen aus wie so Monster, aber die haben spirituelles Wissen. Die wissen ganz genau, wer ist die höchste Persönlichkeit Gottes, wie laufen die Abläufe. Also das sind keine dummen Wilden, nein, das sind spirituell ziemlich weit fortgeschrittene Persönlichkeiten, die auf einmal anfingen, mit den Vishnu-Dutas zu diskutieren. Und die Vishnu-Dutas konnten dann immer nur, dass sie ja die Prinzipien von Religion überhaupt nicht verstehen würden. Und haben dann die Yamadutas aufgeklärt, wenn jemand den heiligen Namen Krishnas oder in diesem Fall Narayans ruft, dann wird er von uns beschützt und ihr könnt ihn einfach nicht mitnehmen. Und Ajamil war in diesem Zwischenzustand, dass er das alles beobachten konnte, diese gesamte lange Diskussion der Yamadutas und den Vishnu-Dutas erleben durfte. Und so wurde sein Herz gereinigt, einfach durch das Sehen dieser Vishnu-Dutas und durch dieses Gespräch, das er auf einmal verstand. Was habe ich mein Leben gemacht? Ich habe mein Leben verschwendet. Ich habe sündhaft gehandelt. Ich habe so viel Schlimmes über meine ganze Familie, über die Gesellschaft gebracht. Ich habe anderen Menschen Leid zugefügt. Was habe ich nur gemacht? Und die Yamadutas verschwanden dann irgendwann wieder und Ajamil wurde wieder zum Leben zurückerweckt. Er wurde von den Vishnu-Dutas wieder so befreit, dass er leben durfte, dass sein Körper nicht starb. Und er wollte sich verneigen. In dem Augenblick waren die Vishnu-Dutas weg, weil sie wollten ihn nicht in Verlegenheit bringen. Aber Ajamil hat das genutzt, um ein Leben der Entsagung und des hingebungsvollen Dienstes danach auszuführen. Er ist nach Haridwar gegangen und hat dort in einem Vishnu-Tempel hingebungsvollen Dienst ausgeführt und hat dann auf einmal diese 3 Vishnu-Dutas wieder gesehen und durfte dann seinen Körper aufgeben. Und das heißt, er wurde mit einem goldenen Flugzeug von diesen Vishnu-Dutas abgeholt und in die spirituelle Welt zurückgebracht. In der Zwischenzeit waren die Yamadutas dann bei Yamaraj und wollten sich so ein bisschen wohl bei ihrem Herrn beschweren, nicht direkt beschweren, weil sie waren sehr hingegeben zu Yamaraj, aber waren einfach verwirrt darüber, dass die Vishnu-Dutas so leichtes Spiel hatten, ihnen einfach ihren Gefangenen wegzunehmen. Und Yamaraj musste nur mild lächeln, weil er war sehr froh, auf einmal von den Vishnu-Rudras über Narayan, über Vishnu zu hören. Und meinte, ja, es gibt eine Ausnahme, die ihr nicht wissen könnt. Aber jemand, der die heiligen Namen des höchsten Herrn chantet, der ist nicht unter meiner Jurisdiktion. Den kann ich nicht verurteilen. Das geht einfach nicht. Weil diese Personen sind ursprünglich schon befreit. Ne? Hier heißt es, one who chants the holy name of the Lord. Jemand, der die heiligen Namen des Herrn chantet, ist sofort befreit von allen Reaktionen auf unbegrenzte Sünden. Ne? Sogar wenn er indirekt nur chantet, wie das bei Ajamil der Fall war. Der meinte nicht die höchste Persönlichkeit Gottes, sondern er meinte seinen kleinen Sohn. Ne? Sogar wenn er indirekt chantet oder was, etwas anderes meint, oder wenn er im Spaße nur chantet oder für musikalische Untermalung oder sogar nachlässig, selbst dann befreit der heilige Name. Ne? Und das heißt ja auch, auch wenn man sündhafte Handlungen durch fromme Tätigkeiten neutralisieren kann, es gibt ja in den vedischen Schriften viele Anweisungen, wie wir, wenn wir irgendwie gesündigt haben, dass wir wieder aufwiegen können mit ganz gewissen Opfern, Yagyas, mit Spenden und so weiter. Viele Möglichkeiten. Aber es heißt auch, dass diese Neutralisierung nicht dafür sorgt, dass die Wurzel unseres Wunsches, sündhaft zu handeln, genommen wird. Aber das Chanten des heiligen Namens macht das. Das tötet diese Wurzel unserer Neigung, sündhaft zu handeln. Und das ist das Wichtige. Wir sollten jetzt nicht irgendwie denken, ich mache jetzt hier ganz viel Unfug in dieser Welt und dann chante ich einfach Hare Krishna, Hare Krishna. Nein, wir sollten versuchen, schon rein zu handeln, das ist ja ganz klar. Das wäre sonst eines der verschiedenen Vergehen, die wir gegenüber dem heiligen Namen begehen sollten. Aber es kann immer passieren, dass wir unabsichtlich irgendeine sündhafte Handlung ausführen. Das kann im Geiste passieren. Wir müssen keine Beispiele nennen. Und ich denke, jeder würde sich bestimmt in seinem Leben, ich zumindest in meinem Leben, kann mich an genug Sachen erinnern, wo der Geist da oben einfach mal wieder seine Achterbahn fährt hat. Aber das ist unabsichtlich. Und wenn wir uns dann versuchen, Krishna hinzugeben, dann ist er bereit, eben das wegzunehmen und uns weiter zu reinigen. Und wir sehen einfach aus dieser Geschichte mit Ajamil, dass das Chanten eine ganz besondere Kraft einfach wird. Und wir sollten aus diesem Grunde das unheimlich ernst nehmen. Weil diese materielle Welt, das heißt im Bhagavatam, da ist Gefahr auf jedem Schritt. In jedem Schritt lauert Gefahr, dass wir zu Fall kommen, dass wir irgendwas machen, was wir nicht möchten. Und das Chanten der heiligen Namen ist wirklich der Rettungsanker, in dem wir festhalten können. Dieser heilige Name ist umsonst. Keiner muss dafür was bezahlen. Ein geheimer Mantra gibt mir 1000 Euro und dann wirst du befreit werden. Nein, Srila Prabhupada ist hergekommen ohne Geld und wollte von niemandem Geld dafür, dass er letztendlich den Menschen diese Möglichkeit gegeben hat, sich selbst zu erkennen und die Beziehung zu Krishna zu erkennen, zu Gott zu erkennen, zu wissen, wer bin ich überhaupt wirklich und welche Beziehung habe ich zu Gott und so Befreiung aus diesem materiellen Dasein zu bekommen. Das ist unglaublich. Das ist ein ganz großes Geschenk, was wir bekommen haben. Das sollten wir wirklich sehr ernst nehmen. Kleinen Augenblick noch. Du wolltest eine Frage stellen.
Ich wollte wissen, wo das im Srimad Bhagavatam steht, weil ich gerade selber lese. Die Geschichte, ist die
im Srimad Bhagavatam? Ja, die ist im dritten Kanto, glaube ich. Ne? Okay. Glaub ich, Atem ist, glaube ich, im dritten Kanto. Ja. Mhm. Es gibt auch ein eigenes Buch. Das ist vielleicht sogar hier auch, was Srila Prabhupada oder was seine Schüler dann durch Vorträge von dem Bhagavatam zusammengestellt haben, wo es wirklich Leben kommt von Leben. Das glaube ich, ne? Leben kommt von Leben, da ist die Geschichte von Ajamil auch noch drin. Aber sonst im dritten Kante. Ja. Gerne fragen. So, wie viel Zeit? Es ist jetzt 3:30. Ich glaube, ich bin so langsam am Ende der Zeit angekommen. Ist das richtig, weiter nach Traum?
Ja, wir können jetzt fragen.
Ja, ich hätte sonst eigentlich noch eine Art Meditation mit euch vorgehabt, aber das würde zu lange gehen. Das würde noch mal so eine Stunde sonst brauchen. So, aber dann machen wir lieber noch, falls jemand noch Fragen hat oder Kommentare etwas dazufügen will zu der Kraft des heiligen Namens. Bitte, ihr seid alles Vaishnavas, ihr seid Devotis des Herrn, ihr habt eure Verwirklichungen, bitte. Und wir haben Vaidyanath hier unter uns, der schon über 50 Jahre den heiligen Namen chantet. Da kommt schon was zusammen. Vielen Dank erstmal für eure Aufmerksamkeit. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai.
Ja, das war ja ein sehr schöner Vortrag. Vielen Dank. Mit diesen anfänglichen Zitaten auch aus dem Nektar-Ozean der Heiligen Namen. Der Heilige Name wird ja in allen vedischen Schriften erklärt auch. Und wir sind bekannt als die Hare Krishna-Bewegung, weil wir uns eben auf den Heiligen Namen Hare Krishna geeinigt haben. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagt ja, dass Krishna oder Gott Millionen von Namen hat und ist unter diesen Namen in verschiedenen Teilen der Welt bekannt. Aber du hast auch zitiert, warum wir gerade den Hare Krishna Mantra chanten. Also, Brahma empfiehlt das, steht auch in verschiedenen Stellen. Und Sri Chaitanya Mahaprabhu hat auch den Hare Krishna Mantra gechantet, neben vielen anderen. So, wenn jetzt jemand einen Namen chantet, in anderen Religionen werden ja andere Namen Gottes gechantet. Sollen wir ihn dann versuchen, davon zu überzeugen, einen anderen Namen zu chanten?
Ich glaube, wir müssen niemanden von irgendwas überzeugen. Wir können es vorleben, glaube ich. Und was ich eher denke, wir sollten die Menschen davon überzeugen, ernsthafter zu werden in ihrer eigenen spirituellen Tradition, in ihrer eigenen Entwicklung, mit dem Ziel, dass die religiösen Zeremonien oder Rituale, die jemand ausführt, dazu dienen sollen, Bhakti, Liebe zu Gott zu erlangen. Dass das Ziel eigentlich dahinter ist. Und wenn sie das durch das Chanten anderer Namen Gottes erreichen, ist das auch gut. Und wir können sie einladen, finde ich, trotzdem mit uns auch Hare Krishna zu chanten. Weil ich glaube, in einer religiösen, also in einer spirituellen Tradition ist ein Reifungsprozess, das universelle Prinzip hinter allen Religionen zu verstehen und in dem Augenblick nicht mehr zu trennen, meine Religion und deine Religion, nein. Denn das universelle Gut dahinter zu erkennen, dass es um Liebe zu Gott geht. Und so kann man Menschen ermutigen, bitte, dann chante deinen Namen Gottes noch aufmerksamer, versuche noch mehr Beziehung zu Gott aufzubauen und wenn du möchtest, du darfst immer bei uns mitchanten, mitsingen. Ich glaube, das ist der bessere Weg, weil es ist, wenn wir sonst eine Trennung hervorrufen, dann fordert das eventuell auch mehr Gegendruck. Ich glaube, das ist immer so eine gefährliche Sache, wenn wir auch glauben, dass wir persönlich die absolute Wahrheit haben. Dann ist es auch, dann werden wir schnell absolutistisch. Und Gott ist absolut, aber wir Lebewesen sind sehr relativ. Wir haben die absolute Wahrheit nicht nur für uns, sondern die absolute Wahrheit manifestiert sich in vielerlei Ausdrucksformen. Und deshalb ist es wichtig, auch die anderen Ausdrucksformen erstmal zu respektieren. Und ich glaube, aber einladen, das hat schon der Prabhupada gemacht. Wir bauen ein Haus, in dem jedes Jahr. Wir bauen ein Haus, in dem die gesamte Menschheit Platz hat. Und dazu gehören alle Religionen auch. Jeder darf da mitmachen. Aber wir würden niemals jemandem, glaube ich, sagen, du bist ja auch in den interreligiösen Symposien überall dabei. Da ist man doch sehr respektvoll miteinander.
Ja, ja.
Das ist so natürlich, ne? Ist das also, verstehst du es wahrscheinlich ähnlich auch.
Ja, ich glaube, dazu gehört auch, dass man eben den heiligen Namen chantet, der in seiner eigenen Tradition empfohlen wird. Ne?
Ja, vielleicht.
Weil wir folgen immer den Vorbildern, den Acharya.
Ja. Das ganz bestimmt. Aber Gott ist ja nicht begrenzt auf Ländergrenzen oder Kulturen. Gott ist ja unbegrenzt. Und auch die Kulturen ist ja nur ein menschliches Konzept der Trennung. Und aus dem Grunde ist das Chanten von Hare Krishna etwas Universelles. Das bricht über diese ganzen Grenzen, die wir uns selber gesteckt haben als Lebewesen, ja komplett hinweg. Fast alle anderen Religionen sind so sehr regional entstanden und wurden dann auch regional von einem ganz gewissen Volksstamm zum Beispiel ausgeführt. Andere durften wieder nicht daran teilhaben. Und sind da vielleicht nicht so stark diese universellen Prinzipien in der äußeren Form der religiösen Ausübung vorhanden. Und das müssen wir erstmal lernen zu überwinden, glaube ich. Und das ist eben das Das ist ja das Interessante an der Hare Krishna-Bewegung, dass das komplett aufgebrochen wird. Es ist ja nicht eine rein indische Bewegung. Wir sind ja keine Inder. So, wir haben keine indischen Körper. Das ist eine universelle Bewegung. Und Hare Krishna wird nicht nur auf der Erde gechantet. Ich möchte wissen, wo noch überall Hare Krishna gechantet wird. Auf den himmlischen Planeten gibt es bestimmt genug Halbgötter, die auch Hare Krishna chanten. Die letztendlich auch verstehen, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Das ist etwas Universelles. Es hat nichts mit Ländergrenzen oder einer Zugehörigkeit zu einem Stamm oder zu einer Nation oder sowas zu tun. Das sind wirklich nur menschengemachte Grenzen. Die haben nichts mit Spiritualität zu tun. Wir sind ewig.
Ja. Herr Güstung, ganz noch Fragen?
Weil man es gibt doch alle religiöse Kriege gibt.
Ja, leider. Ja,
wenn du nicht in meine Religion glaubst, dann alle vernichten.
Ganz genau, ja, das gibt es. Das ist Unwissenheit, das ist
Arie. Das ist nur Hinduismus, denkt so. Das aber die andere Religion nicht.
Ja, also, aber grundsätzlich ist das richtig. Und so wurden zum Beispiel aus Indien wurden nie Kriege in andere Länder groß ausgeführt. Aber innerhalb Indiens haben die großen Krieger schon auch oft miteinander gekämpft. Wenn du das Krishna-Buch liest, allein die Kämpfe zwischen den Pandavas, Kurus und den ganzen Dynastien ringsherum vorher und auch nachher, war schon ziemlich heavy. Da musste nur ein falsches Wort fallen und dann hat ein Stamm den anderen angegriffen. Dann wurde da erstmal Kahlschlag gemacht. Das gab es halt auch in Indien. Das ist aber dieses Bekriegen aufgrund religiöser Gründe, es ist Avidya, Unwissenheit. Es ist einfach Unwissenheit. Und eben auch eine materielle Kontamination, dass wir glauben, wir sind die Kontrollierenden. Das ist ja das Interessante an der vedischen Kultur, dass die Könige immer brahminische Berater hatten und sich an die Anweisungen der Brahmanas gehalten haben, um entsprechend eben nicht in Unwissenheit zu handeln. Das ist ein Unterschied. Aber die meisten Menschen auf dieser Welt sind einfach in Unwissenheit. Ja, da hinten hinter dir, der junge Mann.
Naja, im Prinzip ist ja die ganze Bhagavad Gita, also die Schlacht von Karasutra.
Genau,
ist ja, darauf ist ja die ganze Bhagavad Gita mehr oder weniger zu Beginn aufgebaut. Ja. Also ist ja auch ein Krieg oder eine Schlacht im Königreich, wo dann natürlich Krishna Arjuna erscheint. Aber im Prinzip wollte ich das nur sozusagen, es ist ja immer, warum auch immer, es ist oft mit Kriegen.
Aber da ist ein transzendentaler Unterschied zu den, sage ich mal, den Kriegen, die die Menschen hier so im Kleinen anfangen. Krishna wollte diesen Krieg. Ja. Aus einem ganz gewissen Grund, den er natürlich in der Bhagavad Gita auch genau erklärt, um die Frommen zu retten und die Sündhaften zu bestrafen, erscheine ich von Zeitalter zu Zeitalter, um die Prinzipien der Religion zu erneuern, erscheine ich von Zeitalter zu Zeitalter, sagt Krishna in der Bhagavad Gita. Und aus dem Grunde wollte Krishna diesen Krieg, um die Last der Erde zu minimieren. Weil wenn das Srimad Bhagavatam im ersten Kanto wird das ja auch erwähnt und erklärt, wie Mutter Erde, Bhumi und Brahma gesprochen haben und als Kuh und als Tier erschienen sind und zu Krishna gegangen sind, um zu sagen, was für ein Leid auf der Welt entsteht. Und Krishna hat gesagt, er komme bald als seine vierte Inkarnation im Ende des Dwapara Yuga und wird die Last der Erde minimieren. Und deshalb hat er diesen Krieg auch extra inszeniert. Er hat sogar ganz gewisse Details inszeniert, die dazu geführt haben, dass dieser Krieg schnell ausbricht. So hat er zum Beispiel dafür gesorgt, dass Duryodhana in dem Palast der Pandavas in Hastinapur, da war ein Flur, der sah aus wie Wasser, aber der war aus Stein. Und dann gab es einen anderen Bereich, der sah aus wie Stein, der war aber aus Wasser. Und da ist ja Duryodhana reingefallen und wurde noch wütender. Und das war eines der Details. Letztendlich, Krishna hat wirklich dafür gesorgt, dass dieser Palast so gebaut wurde. Das hat ja hier, wie hieß dieser Vishwakarma gebaut, hat den Palast aus von Indra Loka mit runtergebracht. Aber er hat dafür gesorgt, dass diese Situation passierte, damit Duryodhana sich noch mehr beleidigt fühlte und noch schneller den Krieg inszeniert. Also Krishna hat dafür wirklich ganz bewusst gesorgt.
Also das war mir so im Detail nicht bewusst. Ja. Die Bhagavad Gita auch mehrmals gelesen und jedes Mal, wenn man sie liest, hat man ja
neue Erkenntnisse.
Ja, richtig. Aber danke.
Ja, bitte. Also Du wirst dich freuen, immer wieder, diese Literatur kann man immer und immer wieder lesen. Sie wird, also ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt alles lese. Ich habe ja auch so eine Compiled-Version, die Srimad Bhagavan, die ich immer auf allen Reisen dabei habe, weil das ganze Set mitzunehmen ist schwierig und ich bin nicht so handyaffin. Deshalb habe ich das immer, das lese ich, wenn ich am Ende bin, fange ich vorne wieder an eigentlich. So, und deshalb, man kann das nie genug lesen. Es ist auch richtig, das immer wieder zu lesen.
Das ist schon klar, also, aber wenn man das Srimad Bhagavan hat, man ist ja quasi nur mit Lesen beschäftigt.
Ja, ist gut. Ich meine, so ist der Geist aber
auch. Aber ich muss natürlich auch wieder mal die Bhagavad Gita lesen, das ist schon wieder zu lange her, aber ich bin jetzt gerade so ein
Bhagavad Gita, sich da
durchzukämpfen, das ist natürlich auch schon pur.
Was?
Anspruchsvoll.
Aber so ist der Geist absorbiert in Krishna. Und darum geht es im Krishna-Bewusstsein. Das ist das, was wir in dem 9. Kapitel, Vers 34 auch gelesen haben, dass man sich permanent an Krishna erinnern soll. Man sollte versuchen, wirklich seinen Geist in Krishna zu absorbieren, ihm seine Ehrerbietungen darbringen. Das ist das Prinzip dahinter. Also, aber schön, dass du das so ernst nimmst. Das ist wunderbar.
Naja, ich versuche mal besser.
Ja, natürlich, aber das versuchen wir alle. Und genau das will Krishna sehen. Ja, bitte.
Ich übersetze.
Ja.
Auf welcher Lektion? Ja. Dhammam Vrahnavyam. Also, schön Vrahnavyam.
Von ihrer Lecture bin ich sehr inspiriert worden.
Danke. Может быть, вы уже сказали об этом, но я не помню.
Vielleicht haben Sie das schon erwähnt, aber ich habe es nicht verstanden.
Weil, потому что вы много примеров привели, что дает Махамантра и как его читать.
Weil Sie haben viele Beispiele genannt, wie man Махамантра chanten soll und was es uns gibt.
И я слышал, что что вот хороший метод, это похоже как на кушание. Когда человек кушает, тут же чувствует, что насыщение приходит.
Und ich habe so eine Methode gehört, dass es wie wenn ein Mensch isst, dann wird auch satt.
Да. И вот также Махамантра на моем примере иногда насыщение приходит и радость и счастье все приходит. А иногда как будто кушаю, но нету насыщения. Почему это так?
Aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, genauso mit Mantra chanten, dass manchmal chanten wir und wir bekommen Geschmack davon und man ist sehr glücklich und freudvoll und manchmal ist es so, man chantet, aber irgendwie kommt nichts. Also woran hat das, also was hat damit was zu tun?
Ich glaube, man kann da keine Pauschalantwort geben, was das ist ja sehr individuell.
Я думаю, со всеми так получается, потому что от мантры, от Бога все должны получать какое-то насыщение, какое-то удовольствие, да, в процессе
даже. Он сказал ответ, что он индивидуальный ответ будет.
Es gibt viele Gründe, würde ich sagen. Es gibt verschiedene Gründe. Also ein Grund kann sein, dass wir zum Beispiel Vergehen begehen haben. Ein anderer Grund kann einfach nur Unaufmerksamkeit sein. Was muss ich heute alles noch machen? Hare Krishna, Hare Krishna, was muss ich noch? Oh, Facebook, Hare Krishna, Hare Krishna. Kann viele Gründe haben. Es kann Asatsanga sein, es kann schlechte Gemeinschaft sein, die dich beeinflusst hat. Oder vielleicht hast du irgendwie mal Fernsehen geguckt und einen Film. Es sind sehr, sehr viele Gründe, dass dieser Geschmack manchmal stärker da ist, manchmal weniger stark da ist. Aber Eindruck, Krishna ist manchmal für uns da, dann ist er weg. Und dann sitzt man, Krishna, wo bist du? Wo bist du? Und Krishna wartet. Und Krishna, wo bist du? Und wir wollen immer mehr Krishna sehen. dass unser Wunsch, Krishna zu sehen, stärker wird. Das ist eine
Illusion.
Deshalb kann es manchmal so sein, dass man auf einmal keinen Geschmack in der merkt. Warum, Krishna, warum spüre ich dich nicht? Und dann kommt Krishna wieder. Das ist das gleiche Prinzip wie mit den Gopis. Beim Rasa-Tanz. Das ist ein bisschen was anderes, aber ein ähnliches Prinzip, wenn die Gopis auf einmal, ah, oh, Krishna ist nur für mich da. Schwupp ist Krishna weg. Dann weinen sie nach Krishna. Es ist, wir sind nicht auf der Ebene der Gopis. Wir sind nicht die Gopis, das ist ganz klar. Aber dass da so die Sehnsucht nach Krishna verstärkt wird. Das ist, glaube ich, einer der Gründe. Nidya Siddhamata, die bitte schön traurig.
Man kann so sagen, dass ein Grund von Kriege oder von diesem Geschmack, was er sagt, ist, dass man die Erde, diese Planet Erde ist in der Mitte. Wir befinden uns in der Mitte des Planeten, das ist eine Leidenschaft. Und so, man sagt, solange wir wohnen auf diesem Planet, es gab Kriege, es gibt Kriege und es wird immer Kriege geben. Warum? Weil wir befinden, solange wir in diesem Planet sind, das wird immer so sein, weil die Leute sind in Leidenschaft. Und Ignoranz ein bisschen, weil auf der Erde kommen Lebewesen von höheren Planeten, aber auch von unteren Planeten. Und die Leute von unteren Planeten, die wollen auch irgendwas erleben hier und von höheren auch. Und wir haben am Ende, sollen wir uns entscheiden, in welche Richtung wollen wir gehen, wollen wir uns, dann werden wir Kriege machen oder wir werden zu nicht richtig chanten, aber wenn man Berge reinigt und man hat den Wunsch, höhere Planeten zu gehen oder höhere Geschmack für Krishna zu haben, dann werden wir das auch schaffen.
Ja, das ist völlig richtig. Ganz genau. Dankeschön.
Muss ich sagen.
Dann sind wir zu einem natürlichen Ende gekommen. Und lass uns doch jetzt gleich chanten, wenn die
Guru-Puja.
Ja, genau, wunderbar. Das ist nicht verschieden vom Heiligen Namen. Danke, Krishna, vielen Dank. Und da war dann noch eine Frage. Bitte, dann, bitte, bitte. Solange der Altar noch geschlossen ist und die Idee
ist. Eine Frage an Mataji: Ist das in allen Yogas so, dass die Erde oder dieser mittlere Planet sich in Leidenschaft befindet?
Ja, es ist ja immer so.
Ja, also,
aber wir Lebewesen, wir können höhere gehen oder unter, aber die Planeten immer die gleiche Stelle sein. Aber es gibt höhere Planeten und das werden auf diese materielle Welt.
In allen Jugend.
In allen Jugend.
Dankeschön, Heiliges.
Vielen Dank. Schön bei euch zu sein, es ist schön bei euch zu chanten. Gestern war